Preist dem Herrn. Ich grüße alle, die hier sind, und ich grüße auch alle Zuhörer zu Hause, irgendwo im Internet, wo sie auch immer sind. Mein Thema ist, beachte die Warnungen. Es ist so wichtig, dass wir auf die Warnungen achten. Es gibt also Gebotsschilder und Verbotsschilder und Warnschilder. Also das im Straßenverkehr, dass man aufpasst. Warnungen sollte man immer ernst nehmen. Ich denke nur an diesen Ex-Agenten Litvinenko von 2006, der lachte, als man ihm sagte, die Russen wollen dich vergiften, ein Killerkommando ist unterwegs und so weiter. Und sein Kollege, also sein Mitspion, hat gewarnt und so weiter. Und sie haben nicht geachtet auf die Warnungen. Da, ja, sie hielten sich für weise, heißt es in der Bibel, in Römer Kapitel 1, Vers 22, und sie sind zu Narren geworden. Und wie es, ja, sie haben es nicht geachtet, Gott haben sie nicht erkannt, und Gott hat sie dahin gegeben, diesem verworfenen Sinn, dass sie tun, was nicht recht ist. Dieser Lenko, der lachte über die Warnungen seiner russischen Kollegen, dass sie ihn vergiften wollen, und er wurde gewarnt und so weiter, und in einer Sushi-Bar in London, da hat er einfach gelacht, obwohl er zwei E-Mails gesehen hat, wo es sein Name auf der Todesliste stand, aber nein, mich wird es nicht treffen, mich erwischen sie nicht, mich kriegen sie nicht. Und sie haben ihn in einer kurzen Zeit ihn gekriegt. Gegenüber dem Gordian sagte hier dieser Skramella, Leventenko hat einfach gesagt, das ist alles nur Filmreim, alles nur Theater, alles nur, ja, nichts und gar nichts. Unglaubwürdig. Und er wurde mit Polonium 210 vergiftet. So schnell kann das gehen, wenn man nicht die Warnungen achtet. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Warnungen ernst nehmen. Ob wir danach tun oder nicht tun, ist egal. Aber wir sollen auf die Warnungen achten. In Hebräer Kapitel 12, Vers 25 heißt, seht zu, dass ihr nicht den abweist, der da redet, was es auch immer sein mag. Ich habe eine Geschichte gelesen von diesem Missionar William Burton. Er war Missionar im Kongo und hat berichtet, in einer Nacht, wo er irgendwo in einem Dorf einquartiert war, da haben die Hunde gebellt wie verrückt, und sein Gastgeber hat versucht, die Hunde zu beruhigen, aber die Hunde hörten nicht auf. Am nächsten Morgen erzählt der Gastgeber, dass hier um dieses Haus, in dem er schlief, Löwen sich rumgeschlichen haben. Und die Hunde haben versucht, die Löwen abzuhalten, damit sie nicht eindringen. So geht es. Man achtet nicht auf die Warnungen, man will die Warnungen ignorieren. Ich habe selbst mal erlebt, persönlich mit meinem Auto, da leuchtet das gelbe Licht auf. Das heißt, Öl fehlt. Aber ich habe gedacht, komm, das macht gar nichts aus. Habe ich den Stecker, das Kabel ausgezogen. Und was ist passiert? Nach ein paar Kilometern hat sich der Motor gefressen. Wenn man nicht auf die Zeichen achtet, und passiert sowas wie jetzt, ja, dass der Motor sich frisst. Und sind nur dumme Menschen, die versuchen, das gelbe Licht, die Stimme des Warners zum Schweigen zu bringen. Auch in der Bibel gibt es eine ganze Menge Warnungen. Die Bibel ist keine Drohbotschaft für die Menschen, wo man sagt, du darfst das nicht und du darfst jenes nicht und dergleichen. Gott will unsere Rettung. Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Also nehmt Gottes Warnungen ernst. Ihr erfahrt nicht die inneren Signale, was auch immer sein mag. Der Geist Gottes ist noch im Menschen, und Gott warnt uns Menschen. Und Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Und das ist typisch für Gott. Gott warnt uns, dass, ja, pass auf, du kannst krank werden, du kannst sterben, du kannst das, dir kann das und das passieren. Doch die meisten Leute sind, ja, gleichgültig der Warnungen Gottes gegenüber, wie dieser Litvinenko hier. Es ist lächerlich. Genauso wie den Leuten in Sodom. Es war ihnen lächerlich, als Lot warnte, die Stadt wird untergehen. Oder als Noah die Leute warnte, es war ihnen lächerlich. Jeder von uns steht auf der Todesliste. Jeder von uns wird irgendwann abgerufen. Denn in der Bibel heißt es, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, aber dann das Gericht Gottes. Und wohl uns, wenn wir bereit sind, wenn wir uns vorbereitet haben auf diesem Tag X, was es auch immer ist. Jeder wird gewarnt. Die Lebensuhr bleibt bei jedem einmal stehen, und einmal heißt es zu spät, zu spät, zu spät. Der Josephus Flavius, ein Schriftsteller, der über den jüdischen Krieg schrieb, der erzählt, dass ein gewisser Jesus, Ananus Sohn, also nicht der Herr Jesus Christus, ich glaube wenigstens nicht, dass er das war, ein ungebildeter Landmann war. Und er berichtet, 4 Jahre bevor Jerusalem unterging, bevor der Tempel zerstört wurde, ist er durch die Stadt gelaufen, obwohl die Stadt des Wohlstandes sich erfreute. Er hat einfach gesagt, weh Jerusalem, weh Jerusalem, weh Jerusalem. Und immer gerade besonders an den Laubhüttenfesten, großen Festen, ging er durch die Stadt und so weiter und sagte also, die Stadt wird untergehen. Die Leute haben nicht geglaubt, dass Jerusalem untergehen wird. Also das war 70 vor Christus, also in der Zeit, 4 Jahre davor. Tag und Nacht rief er. Er wurde geschlagen, er wurde verprügelt, er wurde vor dem Gericht gezerrt und so weiter und hat harte Schläge bekommen. Aber er hat sich nicht entschuldigt, er hat weitergemacht. Ja, immer wieder wiederholt die Worte, also die Stadt wird untergehen. Weh Jerusalem, weh Jerusalem, weh Jerusalem. Diese Worte kennen wir ja von der Bibel, auch wo der liebe Gott durch die Propheten weissagt und auch durch Jesus Christus. Und die Vorsteher glaubten, er sei ein Aufwiegler, haben sie ihn verklagt vor dem römischen Landpfleger, hat Geiselhiebe bekommen, sein Fleisch wurde zerschunden, sein Körper wurde zerschunden und hat immer weiter gesagt, weh Jerusalem, weh Jerusalem, weh Jerusalem. Als Albinus, dieser Landpfleger, ihn fragte, wer er war und woher er kommt und warum er so laut rufe, hat er keine Antwort gegeben, sondern er hat über die Stadt einen Klageschrei gemacht, weh Jerusalem, weh Jerusalem. Und Albinus hat ihn als Wahnsinnigen entlassen. Er sagt, ach komm, das ist ein Verrückter, lass doch den schreien, so viel er will. Und dann, als die Stadt wirklich belagert wurde durch Titus damals, 70 nach Christus, ging auf der Mauer entlang und rief, weh Jerusalem, weh Jerusalem, weh Jerusalem. Und ein Schleuderstein der Römer traf ihn und er starb an der Mauer. Und das letzte war, weh. Und er hörte mit diesem Weh auf. Er hatte für niemanden eine Antwort, dieser Unglücksprophet damals. Aber er hat die Stadt gewarnt, 4 Jahre davor, bevor das alles passierte. Und die Leute haben das nicht ernst genommen. Und dann Jerusalem fiel, 70 nach Christus. Und man liest in den Berichten, dass etwa 1,2 Millionen Menschen in der Stadt starb. Das Blut lief die Straßen herunter. Die Leute wurden gemesselt wie Jerusalem. Aber die Leute haben nicht darauf geachtet. Die Leute haben nicht geachtet auf die Warnung, nicht gehört auf die Warnung. Wer hört eigentlich auf unsere Warnung eigentlich, wenn wir die Leute warnen, wenn wir den Leuten sagen, du, hör mal, wir werden alle Eltern, wir müssen alle sterben, keiner kommt an seinem Todestag vorbei. Für jeden Einzelnen von uns ist der Tag bestimmt, aber wir leben so, als wenn wir ewig leben würden. Den Menschen fehlt die richtige Erkenntnis. Mensch, wozu bist du geboren? Wir sind sterblich. Ein klassisches Beispiel ist Noah hier in Matthäus Kapitel 24, Vers 37, da lese ich. Und wie es war in den Tagen Noah, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie in jenen Tagen vor der Flut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie vermählten sich immer wieder, bis Noah in die Arche trat und wussten nicht, bis die Flut kam. Und dann nahmen sie alle weg. So wird es auch sein im Kommen des Menschensohns. Und ich habe die Schriften seit gehört und bin gewarnt worden, aber die Leute haben es nicht gehört, die haben es nicht geachtet. Noah hat die Leute gewarnt. Jesus sagte voraus, dass Zeichen kommen werden, und diese Zeichen sollen sie achten. Wenn sie sehen, der Himmel ist rot, dann sagen sie, das Wetter wird so und so. Ich denke nur an die Verse der Bibel, wie es war in den Tagen Noahs. Wie war es in den Tagen Noahs? Die Erde war auch von so verdorben, die Erde war voller Gewalt, die Erde war voller Bosheit, die Erde war, wenn ich lese in 1. Mose 6, Vers 5 und folgende Versen, die Erde, die Leute dachten negativ in ihren Herzen und die waren fortwährend böse. Die Menschen lebten wie gewohnt, sie achteten nicht auf die Zeichen der Zeit. Ja, sie gingen ihren täglichen Angewohnheiten nach, heiraten, sie tranken, sie bauten und pflanzen, so steht es in der Bibel. Sie taten dies, wo sie auf einem Vulkan saßen. Und sie wussten, bald wird was passieren. Der Mann prophezeit, so wie jener Mann dort in Jerusalem, 70 vor Christus. Sie nahmen die Warnung nicht ernst. Ach, uns kann nichts passieren. Das Volk weigerte sich, die Warnung zu beachten, Buße zu tun, etwas zu unternehmen, um sich zu retten, sich selbst in die Sicherheit zu bringen. Vielleicht glaubten sie nicht, dass es wirklich passieren würde, was dieser alte Noah sagt oder was irgendein Warner sagt. Vielleicht hatten sie es so lange schon gehört und das sagen sie, das hängt uns zum Hals aus, wir können es nicht mehr weiter hören, wir verkraften das nicht mehr. Es kann so viel sein, wir hören immer wieder die gleiche Warnung, so dass wir abschalten, so wie die Titanic, die California, das Schiff, das in etwas paar Meilen weiter war, gewartet, Eisberge sind in Sicht, die haben abgeschaltet, die ganzen Signale abgeschaltet. Ach, die spielen Fasching, die spielen Karneval da oben und was weiß ich, was sie da machen. Vielleicht dachten sie, es hat noch so viel Zeit. Das gilt auch für uns. Auch oft, auch wir glauben oft, ja, wir haben noch so viel Zeit. Also ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Es gibt so viel Korruption auf jeder Ebene, in der Politik, in der Religion, in der Regierung, wo auch immer. So viel Gewalt um uns herum, wenn wir die Zeichen beachten, da fragen sich, wie soll es noch weitergehen? Die Liebe erkaltet, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Und das größte Zeichen aus den Tagen Noahs, und das geschieht auch für uns, die Leute lassen sich nicht warnen. Die nehmen es nicht ernst, der spinnt der Alte. So, das ist ihr Argument. Sie ignorieren die Warnung, sie leben wie gewohnt weiter. Sie tun, als wenn sie noch lange Zeit hätten vor sich. Aber Gott will, dass wir umkehren, dass wir auf die Warnzeichen achten, dass wir vom Tempo, vom Gaspedal runterkommen, dass wir etwas drosseln, etwas langsamer werden, etwas ruhiger werden, etwas innerlicher werden, etwa, dass wir nachdenken. Es geht um unsere Erlösung. Ja, Gott warnt uns. Nicht, dass wir nicht in den Himmel kommen. Nein, damit wir erlöst werden, damit wir nicht in so schlimme Sachen hineinkommen, wo die Leute hineingekommen sind. Der Heilige Geist will Kurskorrekturen vornehmen. Bei den meisten Christen kann er das nicht mehr tun, weil sie so festgefahren sind. Die haben Bleifuß auf dem Gaspedal und die gehen durch, egal was da kommt. Und die merken nicht, dass in ihrem Leben schon so vieles nicht mehr stimmt. Sie sind geistig und geistlich blockiert, sind innerlich verkrampft, sind innerlich verspannt. Sie reagieren nicht auf die Zeichen, was unterwegs, was sie sehen. Da ist einer angehalten worden, ein älterer Herr, beim Tempo 120, wo es nur 30 oder 40 auf der Autobahn erlaubt war. Und da wurde angehalten von der Polizei. Dann fragt die Polizei, haben Sie nicht die Zeichen gesehen? Nein, bei diesem Tempo kann ich nicht auf die Zeichen auch noch achten. Verstehst du? Bei diesem Tempo. Und sein Führerschein wurde abgenommen, weil er übertrieben hat. Und wir übertreiben so oft in unserem Leben und denken, ja, ich muss gar nicht auf die Zeichen noch achten. Die Bibel sagt, der Mensch prüfe sich selbst. Lies mal die Sendschreiben, was in den Sendschreiben alles steht. Das sind siebenmal. Gott sagt, was mit den Einzelnen los ist, was bei ihnen nicht stimmt. Der Mensch prüfe sich selbst. Bei der Ephesus-Gemeinde, da ist die erste Liebe erkaltet. Das haben sie gar nicht gemerkt. Die machen Action, die machen Sonderveranstaltungen, die haben Konferenzen, Bibelschulen, Seminare, weiß ich sonst noch was. Aber was fehlt, ist die erste Liebe. Baut wirklich der Herr unser Haus? Steht wirklich er über unser Leben? Hat der Heilige Geist wirklich Kontrolle über unser Leben? Wie sieht es mit uns aus? Viele Menschen hören die Sprache Gottes nicht. Sie denken, der liebe Gott muss vom Himmel sprechen. So spricht der Herr. Nein. Krankheiten zum Beispiel ist die Sprache Gottes. Krankheiten. Gott spricht über unseren Körper. Gott spricht da nicht vom Himmel herab. Gott spricht über unseren Körper. Da haben wir Schmerzen da und dort und hier und da. Diese körperlichen Leiden, die Sprache der Seele und des Geistes und so weiter, das ist der göttliche Weg, wie Gott sich uns offenbart. Höre auf die Körpersprache, auf diese Schmerzen, auf dieses Wehwehchen, was du hast. Auch das hat was zu sagen. Wenn die Nase läuft, das ist nicht Corona, sondern das ist die Schnauze voll. Das ist alles. Oder viele andere Sachen. Verstehst du, dass du sagst, also ich verkrafte das nicht. Wie schlägt es auf den Magen? Du schluckst vielleicht Steine, Probleme, die verarbeitest du nicht und verdaust nicht und so weiter. Oder du hast schlechten Stuhlgang. Du verarbeitest deinen beruflichen Werdegang nicht. David sagt einmal im Psalm 119, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Sind unsere Praktiken noch von Gott? Ist unser Verhalten göttlich, geistlich, biblisch, normal, wie auch immer? Denken wir immer noch so, wie Gott es denkt? Gottes Wege sind nicht einfach leichte Wege und einfache Wege. Gott hat für seinen Sohn, stellen wir das vor, nicht einen einfachen Weg mit dem roten Teppich ausgesucht, sondern den Kreuzesweg, einen schwierigen Weg. Schwierigkeiten gehören zum Leben. Sind wir noch geistgeleitet? Sind ja, Instinkt geleitet, hören wir noch auf die innere Stimme unseres Körpers. Hör auf deinen Körper, was dein Körper dir sagt. Wenn du schlapp bist, wenn du müde bist, erschöpft bist und so weiter, das hat auch was zu sagen. Du überforderst dich womöglich oder du hast keine Kraftreserve, du tankst nicht richtig, hast vergessen zu tanken, jetzt fährst du schon auf Reserve und bist ausgebrannt. Tun wir den Willen Gottes, so wie Jesus. Jesus hat ständig gesucht den Willen seines Vaters. Petrus, ja, du solltest nicht nur auf menschliche Warnungen hören, sondern auf göttliche Warnungen. Petrus versucht, Jesus vom Kreuz abzuhalten. Das widerfahre dir nicht. Wenn Jesus auf die Warnung von Petrus gehört hätte, hätten wir bis heute noch keine Erlösung. Jesus hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Und wir lassen uns gerne von Menschen warnen, also bequem. Lass das laufen. Beruhige dich, sei nicht so fanatisch, sei nicht so verrückt, sei nicht so religiös und so weiter. Und dann verlieren wir den Anschluss an Gottes Plan, an Gottes Projekt. Unsere Entscheidungen sollten sein, nicht, dass wir es an diese Probleme uns vorbeibeten, sondern dass wir die Nüsse knacken, die Probleme lösen mit Gottes Hilfe. Jesu Werke waren heilsentscheidend. Unser Werk ist die Aufgabe, dass wir den Willen Gottes tun. Dass wir Gott gewähren lassen, dein Wille geschehe. Es ist, ja, was in unserem Leben passiert, nicht heilsentscheidend. Das ist nicht heilsentscheidend für die ganze Welt, aber für uns, dass wir gerettet werden, für mich und mein Haus, nicht für die ganze Welt, sondern für mich, ganz persönlich, für mich. Das, was in meinem Leben passiert, Gott arbeitet an mir. Bei Jesus war es für die ganze Welt. Er war ja ohne Sünde, er sollte die Welt erlösen, er sollte der zweite Adam sein. Sind wir noch Jesu Nachfolger? Kann er uns führen? Kann uns der Heilige Geist bewegen? Kann der Heilige Geist uns noch was sagen? Lösen wir unsere persönlichen Konflikte auf die Art und Weise, wie Jesus sie gelöst hat? Er hat uns ein Beispiel gegeben. Du sollst deinem Bruder, deiner Schwester die Füße waschen. Du sollst ihnen dienen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Tut, wie ich es getan habe. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Und viele leben von frommen Übertreibungen. Die wollen was ganz Großes werden. Große Missionare, große Evangelisten, große Pastoren, große Prediger und was weiß ich. Aber das ist alles Stolz und Angeberei. Und da kommt nichts raus dabei. Sind wir von Gott anerkannt? Das ist die große Frage. Lass dich warnen. Achte auf die innere Stimme, auf die inneren Zeichen, was in deinem Leben passiert. Suchst du Gottes Anerkennung oder suchst du menschliche Anerkennung? Was suchst du eigentlich? Sei doch ganz ehrlich. Wir haben aufgehört, uns selbst zu beachten. Wir richten andere und wir sehen den Splitter in des Bruders Auge, aber wir sehen den Balken in unserem eigenen Auge nicht. Andere Menschen zu richten, ist Gottes Sache. Da sind wir nicht zuständig dafür. Wir sollen uns selbst prüfen. Prüf dich selbst. Bin ich noch auf dem Wege? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Kennst du wirklich die Absichten Gottes für dein persönliches Leben? Wandelst du nach dem Rat Gottes? Tust du das, was Gott dir oder jetzt auch mir aufgetragen hat? Lässt du dir vom Heiligen Geist was sagen? Gott warnt. Als die Israeliten 7-mal um Jericho herumzogen, jeder Umzug um Jericho war eine Warnung für die Leute in Jericho. Leute, die Stadt wird ausgeliefert, die Mauer wird fallen, der Israel alle verloren. 7 Tage gingen sie um die Stadt und jedes Mal war eine Warnung für die Jericho-Menschen. Und deshalb hat die Hure Rahab alle Leute versammelt in ihrem Haus und sie haben gewartet auf die Dinge, die da kommen sollten. Wir sollten auf die Warnungen achten. Die Hure Rahab, die hat einfach gewusst, jetzt wenn die Israeliten um die Mauer ziehen, jetzt wird die Stadt eingenommen. Die Tage der Welt, unsere Tage sind gezählt, auch jetzt durch Corona. Egal, was da passiert. Die Tage sind gezählt, wir gehen der Endzeit entgegen, das Countdown läuft. Es gibt eine Vielzahl von Warnungen Gottes an uns, aber achten wir darauf. Jesus sagt in Matthäus 24, ihr werdet von Kriegen hören und Kriegsgeschreien, Flüchtlinge werden kommen. Flüchtlinge, die gab es immer. Aber jetzt Millionen von Flüchtlingen sind weltweit unterwegs. Und zwar in verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern, Hungersnöte, Erdbeben, Verwüstungen jeder Art, radioaktive Katastrophen, Tschernobyl, Fukushima und so weiter. Vieles ist so, was passiert, wo wir gewarnt werden. Pass auf, das kann alles kommen. Erdbeben, rekordverdächtige Erdbeben, und die passieren, Vulkanausbrüche, die gab es schon immer. Und ich habe diese Tage gelesen, sogar in Gegenden, wo es bisher keine Vulkanausbrüche gab, wird es Vulkanausbrüche geben. Wissenschaftler haben festgestellt, die können jederzeit kommen, auch wenn sie schon lange erloschen sind. Als Prediger bin ich verantwortlich, habe ich ein Wächteramt nach Hesekiel Kapitel 33, kannst du das nachlesen. Wir haben einen Auftrag, und ich wäre ein Verbrecher, wenn ich euch nicht warnen würde. Wenn ich nur vom lieben Heiland erzählen würde, ach süßer Herr Jesus, das bringt nichts. Ich möchte auch euch warnen, pass auf, es wird nicht immer so bleiben, wie es ist. Und es ist meine moralische Verpflichtung, euch zu sagen, was kommt, wie spät es auf der Welt nur Gottes ist. Unsere Tage auf dieser Erde gehen so schnell vorbei. Corona ist eine Warnung an die ganze Welt. Ja, es ist höchste Zeit aufzuwachen, und es ist später, als du denkst. Corona ist kein Zufall und keine Erfindung der Chinesen. Wenn ich nicht warne, Hesekiel 33 und so weiter, und die Menschen, ja, die Entrückung verpassen, sie können mich anklagen. Du hast uns nicht gesagt, du hast uns nicht gewarnt. Ich lasse mir das nicht auf mich zukommen. Ich warne die Menschen im Internet, in der Predigt, auf CDs, wo auch immer, versucht es zu warnen. Leute, es ist höchste Zeit. Denn wenn ich die Menschen nicht warnen wird, der liebe Gott, ihr Blut von meinen Händen fordern, warum hast du die Leute nicht gewarnt? Ich denke immer noch dran, ich war jung bekehrt, ich war noch kein Pastor, ich war junger Christ, und der Heilige Geist hat immer mir gesagt, meinem Freund Franz hieß er, ich sollte von Jesus was erzählen, dass er wiedergeboren werde. Ich bin schon getauft, ich bin wiedergeboren, aber ich war zu feige, dem ein Zeugnis zu geben. Ach, es hat noch Zeit, ich werde irgendwann schon eine Gelegenheit finden, da habe ich gedacht, immer Jesus zu bekennen und ihn einzuladen, Jesus aufzunehmen. Was ist passiert? Ich komme nach Hause, kommt mir meine Mutter mir entgegen und sagt, Johannes, weißt du, was passiert ist? Der Franzl, der ist mit seinem Traktor umgekippt und sofort auf der Stelle tot. Und ich wusste, du hast hier verpasst, jemanden zu warnen. Und es ging lange, viele Jahre, habe ich große Probleme gehabt als junger Christ. Und du hast Franz nicht, oder den Franzl, so hieß er, du hast nichts vom Heiland gesagt. Du hast ihn nicht gewarnt, du hast ihn nicht eingeladen, Jesus aufzunehmen. Du hast ihm nichts erzählt von dem, was du weißt, was du erlebt hast, was Gott an deinem Leben getan hat. Du bist ein Feigling, ein elender Feigling, und Feiglinge werden das Reich nicht Gottes sehen. Ich habe alles Mögliche getan, um das zu verdrängen, bis ich einen Pastor angefragt habe. Ich weiß gar nicht, ich werde mit diesem Schuldgefühl nicht fertig. Ich habe versagt, jemand von Jesus zu erzählen. Ich bin ein Feigling. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist ein Feigling, bekenne auch diese Schuld, vergib dir Jesus. Aber ich weiß, eines Tages werde ich im Himmel sein bei Jesus, und der Franzl wird nicht dort sein, wo der hingehört eigentlich. Und er wird sagen, und du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Und du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Das ist schrecklich. Diese Anklage, ich muss damit leben, damit in die Ewigkeit gehen, und du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Du hast mich nicht gewarnt. Du hast nur gespielt, du hast nur, warst ein netter Kerl, aber du hast die Wahrheit nicht mir gesagt und so weiter. Deshalb, wir sind verantwortlich. Wer weiß es, wann es das letzte Mal für jemand ist, wo du begegnest, und irgendwann ist es das letzte Mal. Deshalb versuche ich auch, wenn ich predige, als wenn es das meine letzte Predigt ist. Noah hat die Leute gewarnt, 120 Jahre. Und dann hat Gott noch 7 Tage Zeit gegeben. Noah rief, kommt rein, kommt. Aber die Leute, denen war es lächerlich, komm, es hat sowieso nicht bei uns geregnet, was willst du? Und so weiter. Und was wir auch jetzt sehen, die Zeichen geschrieben, dass die Leute jetzt mit, in Corona-Zeitalter mit der Maske rumlaufen, die ganze Welt läuft damit rum. Alle merken, dass hier stimmt was nicht. Wir sind nicht in Sicherheit, und wir möchten Sicherheit haben, und wir sollen uns schützen und so weiter. Aber die Leute nützen diese Warnung nicht. Die schlagen es in den Wind. Und jetzt haben wir schon überall, nimmt die Pandemie rapide zu wieder, weil die Leute die Warnung nicht ernst genommen haben, Abstände nicht gehalten haben. Die Maske ist eine dringende Warnung an Klein und Groß, an Schüler und so weiter. Der Löwe aus Juda brüllt, und keiner nimmt es ernst. Gott warnt durch die Masken. Die Leute auf der Straße, in der U-Bahn, im Einkaufscenter, egal wo du bist, da wirst du gewarnt. Durch die Maske. So einfach, so simpel ist es. Aber die Leute nehmen das nicht wahr. Erkenne die List Satans. Satan ist einer der gebundenen Engel, die losgelassen wurden. und so weiter. Und die Leute werden geschlagen mit Fäusten, aber die Leute merken das nicht, dass hier etwas anderes im Spiel ist als nur Pandemie, welcher Art auch immer. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, da heißt es, achte auf die Warnungen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Warum? Damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, hat der Paulus hier von Gott die Antwort bekommen, ist mir ein Pfahl im Fleisch gegeben, nämlich ein vom Satan, ein Engel, der schlägt mich mit Fäusten und so weiter, damit ich mich nicht überhebe. Weißt du, das sind Zeichen, damit wir uns nicht überheben. Leute, kommt runter. Es ist ernste Zeit, es ist ernster, als wir denken. Und damit, ja, damit es sich an der Gnade Gottes genügen lassen, die ganzen Konflikte, Krisen, Kämpfe und Krankheiten und so weiter, sind Aufrufe Gottes, lasst dir an meiner Gnade genügen. Dass die Leute jetzt mit der Maske rumlaufen und rumlaufen müssen, wie auch immer, lasst dir an meiner Gnade genügen. Wir sind in der Endzeit. Die Weisen aus dem Osten, die Jesus damals in Bethlehem besuchen sollten, die kamen zuerst nach Jerusalem. Und was ist passiert? Sie haben ganz Jerusalem erschreckt, den Herodes mit inklusiv. Ja, sie kamen, den neuen König da anzubeten und sie haben Jerusalem erschreckt. Weißt du, manchmal erschrecken uns Leute oder Umstände oder Ereignisse oder Nachrichten. Die erschrecken und schockieren uns. Und Satan wollte benutzen, um die Weisen zu töten und der Herodes täuschte vor, komm, wenn ihr den gefunden habt, kommt zurück und betet und sagt es mir, ich will auch kommen, um diesen neuen König anzubeten. Der Teufel wollte Jesus verhindern, Jesus vernichten, und vor allem die vernichten, die Jesus anbeten, die Christen vernichten, die Gläubigen vernichten. Wir sollten einfach bei der Sache bleiben. Satan hat kein Interesse, Jesus anzubeten. Er ist ein großer Lügner, ein Mörder und ein Dieb. Die Weisen wurden aber gewarnt im Traum. Geht nicht zurück zu Herodes, sondern geht auf einen anderen Weg zu euch nach Hause. Geht nicht zurück zu Herodes. Der Heilige Geist warnte die Weisen gegen diese satanische Verschwörung. Und auch uns warnt der Heilige Geist. Und wir sollten darauf achten, was wir tun sollen. Manche überheben sich und manche gebieten gegen dies und jenes und so weiter und trotzen und spielen den Herrgott. Aber wir sollten demütig bleiben und Gott schenkt dem demütigen Gnade. Lass dir was vom Heiligen Geist sagen in deinem Leben. Wir warnen Gott. Gott hat die Weisen hier durch Träume gewarnt. Achte darauf, was du träumst. Und jeder Traum, der nicht ausgelegt, nicht verstanden wird, ist genauso wie ein Brief, der nicht geöffnet wurde. Und geh nicht dem Teufel in die Falle. Ja, wir müssen zum Herodes zurück. So haben wahrscheinlich auch einige der Weisen gedacht. Arbeite nicht mit falschen Leuten zusammen. Wenn Gott dich warnt, sei vorsichtig. Mach die Augen und die Ohren auf. Jesus warnte seine Zuhörer in der Bergpredigt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und in Feuer geworfen. Ist auch eine Warnung. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt. Die Absicht hinter dieser Warnung ist, ernst zu machen, nicht zu bequem zu werden, nicht faul und träge zu werden. Bequemlichkeit ist ein Verhängnis der Christenheit heutzutage. Müßiggang ist allerlei, lass der Anfang. Müßiggang, jo, muss ich ja nicht so übertreiben, muss nicht so mich da reinsteigen und so weiter. Und sowieso Sünde, was weiß ich, da findet der Teufel so viele Argumente, dass du einfach müßig bist, dich treiben lässt. Jesus warnt die Gläubigen vor der Verführung, mehr als vor Verfolgung. Verfolgung wird nicht das große Problem in der Endzeit sein, sondern Verführung. Passt auf die falschen Propheten. Die Bibel warnt uns vor Lauheit und Trägheit. Und dann heißt es sogar weiter in der Bibel einmal aus dem Wort Jesu, verflucht ist jeder, der das Werk Gottes lässig treibt. Verflucht. Wenn du Kind Gottes bist und das Werk Gottes lässig treibst, dann bist du verflucht. Da musst du nichts falsch gemacht haben. Da musst du nicht Spiritist und Okkultist oder Satanist sein, wenn du das Werk Gottes lässig tust. Und Jesus warnt und die Bibel warnt uns vor Oberflächlichkeit. Wer das Schwert am Blutvergießen schont, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Ja, man darf nicht so radikal sein. Man darf nicht so ernst nehmen, die Dinge. Die Bibel warnt uns. Und die Bibel warnt uns sehr oft vor Rebellion gegen Gott, vor Verführung, dass wir uns vom Geist Gottes nicht leiten lassen, wie damals die alten Israeliten. Und sobald wir nicht uns nicht vom Geist Gottes leiten kommt, werden wir krank, werden wir schwach, werden wir arm, werden wir überfallen, werden wir ausgebeutet, werden wir ausgenutzt. Wir kommen schräg unter der Gürtellinie wie der Apostel Paulus, wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist führen lassen. Zu allen Zeiten hat der Heilige Geist geredet, nicht nur zum Einzelnen, sondern zum ganzen Weltreichen. Die Propheten haben geweissagt, zum Beispiel Jona nach Ninive, 40 Tage noch und Ninive wird untergehen. Der hat nur 3 Tage gepredigt und dann haben die Leute Buße getan in Sack und Asche, einschließlich die Tiere. Die wurden nicht mehr gefüttert. Oder der Besatzer wurde gewarnt mit der Schrift an der Wand, gewogen und so leicht empfunden. Gott hat Pharao gewarnt. Jetzt sind die fetten Jahre dran. Aber pass auf, nach 7 Jahren kommen magere Jahre. Und baue Silos, baue das, tu das, sammle Schätze, die du jetzt, die Ernte, die du, das du einbringst. Gott hat sogar den Pilatus gewarnt, als er Jesus verurteilte. Da kommt seine Frau angerast und sagt, hab nichts mit diesem Mann zu tun. Das ist ein Gerechter, das ist ein Heiliger. In Matthäus 27, Vers 19 lese ich hier, während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm eine Nachricht zukommen, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig, ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Gott warnt uns durch die Partner, die Partnerin, Gott warnt uns durch die lieben Menschen, die uns nahestehen. Hören wir auf die Warnung, beachten wir die Warnung, nehmen wir die Warnung ernst. Was glaubst denn du, was wäre passiert? Pilatus hat gesagt, ich will damit nichts zu tun, der hat nur seine Hände in Unschuld gewaschen. Das ist alles. Aber dann, heute beten noch die Christen im Glaubensbekenntnis und gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Immer wieder wird sein Name erwähnt, im negativen Sinn. Hör auf die Warnungen. Josef hat in 2. Chroniker Kapitel 20, Vers 20, ermahnte das Volk auf Gott zu hören, Gott zu vertrauen und, ja, mit Gott zu gehen. Und da heißt es, als sie belagert wurden und die Feinde in Übermacht da waren, da heißt es, hört mir zu, Juda, ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt an seinen Propheten, so wird es gelingen. Hört mir zu. Und sie taten es und Gott gab ihnen den Sieg. Dann fingen sie an, Gott zu loben. Mittendrin im Kampf, mittendrin in den Schwierigkeiten, fingen sie an, Gott zu loben. Und Gott verschaffte einen Hinterhalt. Und dasselbe außerordentliche, wichtige Prinzip lässt sich auch heute noch anwenden. Wenn wir auf die Warnungen Gottes hören, die Gott uns gibt, ob Nation oder Einzelne und so weiter, wir einen Erfolg haben. Persönlicher Wohlstand hängt sehr von unserem Gehorsam, von unserem persönlichen Charakter ab. Wenn wir uns vom Teufel manipulieren lassen und Panik und Angst bringen lassen, faul werden, Mangel an Disziplin und so weiter haben, die Verantwortung nicht übernehmen, die persönliche Verantwortung nicht übernehmen, dann wird der Teufel triumphieren. Hört auf mich, hört auf die Propheten, hört das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, steht 7-mal in den Sendschreiben. Wenn wir auf Gott hören, wir werden Sieg haben, wir werden Gesundheit haben, aber die meisten hören nicht. Als wir einen Heilungsgottesdienst hatten mit Billy Smith, da werde ich nie vergessen, da war eine Frau, die wollte abnehmen, die hat Billy gefragt, kannst du für mich beten, dass ich abnehme? Und Billy hat gebetet und dann mittendrin im Gebet unterbricht er das Gebet und sagt, frag Gott, was du essen solltest. Dann hat sie gesagt, ja, ich werde Gott fragen. Ein paar Tage später kommen sie noch, kommt Billy war hier eine längere Zeit bei uns, ein paar Tage später kommt sie zum Billy und sagt, ja, kannst nochmals beten, dass ich abnehme? Ja, hast nicht den Herrn gefragt, was du essen solltest. Ja, aber was der liebe Gott gesagt hat, das schmeckt mir nicht. Verstehst du? Das schmeckt mir nicht. Vielen Leuten schmeckt das nicht, was der liebe Gott sagt. Die möchten Gottes Wunder erleben, Gottes Herrlichkeit erleben, Gottes Gnade erleben, Gottes Kraft erleben, aber die tun nicht das, was er ihnen sagt. Und das ist das große Problem. Eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft hier, ist eine Gesellschaft von Kriminellen, Straßenräuber und so weiter. Sie wollen was von Gott haben, aber sie wollen nicht das tun, was er sagt. Und schau, wenn die Leute das nicht tun, was sie sagen, dann müssen wir Entzugsanstalten bauen, dann müssen wir Gefängnisse bauen, dann müssen wir Krankenhäuser bauen, dann müssen wir, ja, was weiß ich, alles Mögliche bauen, um die Leute zu betäuben, dass die Familien zusammenbrechen. Hör doch auf den Herrn. Höret, was der Prophet zu sagen hat. Und es ist so wichtig, dass wir hören, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. So viele Menschen sind finanziell bankrott. Und Gott hat uns einen Plan gezeigt, in Malachi Kapitel 3, wie werde ich gesegnet finanziell, wie bekomme ich Heilung in meinem Portemonnaie. Und da steht ganz einfach, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und ich will die Fenster des Himmels aufmachen, ich will Brot die Fülle schenken und du sollst den Zehnten dorthin bringen, nicht irgendwo für ein Gemeindehaus oder sonst was, sondern da, wo du geistliche Speise bekommst, damit Brot die Fülle ist, damit das Evangelium weitergepredigt werden kann, damit die Botschaft weit hinausschallt über Berg und Tal. Und das solltest du deinen Zehnten bringen und das Brot sogar übers Wasser fahren lassen und dann wirst du zu gegebenen Zeit es wiederfinden. Es ist so wichtig, dass wir das tun, was die Bibel sagt. Die meisten Leute tun das, aber in die falsche Richtung. Du solltest einfach den Willen Gottes tun. Unsere Kultur befindet sich in einem Endstadium des Verfalls. Keine Nation, kein Reich, keine Person kann lange bestehen ohne moralischen Charakter, ohne Gottes Segen, ohne Gottes Beistand. Wir brauchen das. Ohne Gott bringen wir die Ernte nicht ein. Da kann die Sonne scheinen, so viel sie will. Paulus, sein Leben wäre anders verlaufen. Lasst mich das nur in aller Liebe sagen. Ich mag den Paulus, das ist ein sympathischer Kerl. Aber Paulus hätte manches in seinem Leben ersparen können. Du hast sich in den Kopf gesetzt, ich will nach Jerusalem gehen. Noch einmal in meinem Leben will ich den Tempel sehen. Und was weiß ich. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, hat Spenden gesammelt in Griechenland für die Leute in Jerusalem, für die armen Christen dort. Und er geht hin und da kommt sogar ein Berufsprophet, dieser Agabus, weissagt ihm und so weiter, geh nicht nach Jerusalem. Und da heißt es überall, an allen Orten, wo er hinkam, hat der Heilige Geist geweissagt, geh nicht nach Jerusalem. Aber der hat ihn in seinen Dickkopf gesetzt, der war ein Choleriker. Und hat sich in den Kopf gesetzt, ich will hin. Und du siehst, Sturheit bringt uns ins Gefängnis, bringt uns in Not, bringt uns in Schwierigkeiten. Paulus wäre das alles erspart geblieben. Der hätte vielleicht nach Rom noch fahren können. Hätte in Rom, in Spanien sogar noch Urlaub machen können. Aber nein, er setzt sich in den Kopf, ich muss nach Jerusalem gehen. Auch wenn der liebe Gott ihm gesagt hat, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, wir können eine Berufung haben und wir können doch auf dem Holzweg sein, in aller Liebe. Bei der Überfahrt nach Rom erleben wir, wie Paulus nachher, dem Kapitän sagt, bitte jetzt nicht fahren, es ist November, es ist ja Herbst, da kommen diese Herbststürme und die sind katastrophal im Mittelmeer. Und was macht der Kapitän? Rutscht mit dem Buckel runter, wir fahren, ich weiß von Nautik viel mehr als du, armer Prediger, Rabbiner oder wer du auch bist. Und er fährt los und dann was macht dieser Kapitän? Er verliert sogar sein Schiff. Und so viele Christen verlieren ihr Vermögen, verlieren ja das, was sie geleistet haben im Beruf und so weiter, weil sie diese Warnsignale ihres Lebens nicht beachten. Der fährt los, hätte nur hier überwintert. Niemand hat ihn gehetzt und vielleicht hetzt auch dich niemand, aber du denkst, jetzt muss ich unbedingt was machen. Hosea Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, mein Volk wird aus Mangel an Wissen und Erkenntnis zugrunde gehen. So viele Menschen wissen es, aber sie tun es nicht, das, was sie wissen, was sie erkennen, was der liebe Gott ihnen sagt, im Traum oder wie auch immer. Stell dir mal vor, der Herr Jesus, es wäre umgekommen, wenn Josef nicht gehorcht hätte, als der Engel ihm im Traum sagt, pack schnell deine Sachen zusammen, Maria und das Kind, und hau ab nach Ägypten. Das sind auch Warnungen, dass Gott uns was sagt. Tu das, und zwar sofort. Nicht warten, ja, wir haben noch so viel Zeit. Also bis der Herodes kommt. Der Herodes hat gemerkt, dass er betrogen ist von den Weisen. Und schnell versucht er, diesen Jesuskind zu finden. In der Geschäftswelt sagt man, Wissen ist Macht. Johannes Kapitel 16, Vers 13 sagt Jesus, dass der Heilige Geist uns von der Zukunft erzählen wird. Er wird uns prophetisch leiten, was zukünftig ist. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, hat nicht nur den Heiligen Geist, um Halleluja zu schreien, sondern er hat den Heiligen Geist, dass er geleitet wird. Welche der Geist Gottes leitet, das sind Kinder Gottes, alles andere kannst du vergessen. Dass du nur in Sprachen babbelst oder so dies und jenes machst, das ist nicht, worauf es wirklich ankommt. Die Leitung des Heiligen Geistes ist A und O in unserem christlichen Leben. Die Bibel gibt uns Warnsignale für unser Leben. Wir sollen immer das Rema-Wort achten. Was hat der Heilige Geist gesagt? Zu wem hat er gesagt? Wann hat er es gesagt? Und wann soll ich meinen Mund aufmachen? Es ist nicht immer Zeit, dass ich rede. Der Heilige Geist gibt uns immer das richtige Wort im richtigen Augenblick zu den richtigen Menschen. Die Bibel sagt uns, ja, wenn wir als Freunde wählen sollen, wenn wir als Freunde vermeiden sollen, mit denen wir nichts zu tun haben, achte auf die Signale. Und der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, du mit dem Kerl oder mit dieser Frau oder mit diesem Mann hab nichts zu tun. Und wenn du darauf nicht achtest, dann wundere ich dich nicht, wenn du nachher unter Fluch, unter Probleme, unter Schwierigkeiten kommst, wenn du dann geschlagen wirst und was weiß ich was du dann erlebst, die Hölle durchmachst. Wundere dich nicht. Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Du musst nicht einfach nur nach deinem Verstand handeln, sondern du musst hören, was der Geist dir sagt, was der Heilige Geist dir als Rema-Wort gibt. Handel nicht einfach nur nach dem Gesetz. Du bist vom Gesetz erlöst, nach Paragraphen sowieso. Oder das ist der Wille Gottes, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, aber so viele Menschen heiraten den falschen Partner und dann sind sie verheiratet. Hätten sie lieber einen Schäferhund gekauft, dann hätten sie mehr davon. Ja, zu einem Seelsorger, da kommt eine junge Frau und sagt, ich habe ein Problem. Und er erzählt sie, ich bin einsam, ich habe niemand hört mir zu, niemand bewacht mich, niemand beschützt mich und niemand, ja, ich habe keinen Menschen. Und dann sagt er, als er das alles sich so angehört hat, liebe Frau, ich weiß, was Sie brauchen einen guten Schäferhund, nicht einen Mann. Desto schade für sie. Ja, und so geht es im Leben. Der Heilige Geist inspiriert uns, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun, Gott ernst zu nehmen, hinzuhören, was er sagt, sein Wort, ja, ernst zu nehmen. Was sagt der Herr? Pass auf, schon 120 Jahre wird gepredigt, da kommt Sinnflut, da kommt das und da kommt jedes. Weltende steht bevor. Und es steht bevor. Brauchen wir gar nicht groß predigen heutzutage. Die Grünen sind die besten Propheten. Klimakatastrophe, das kleine Gretchen da aus Schweden, das Klima ist am Ende und die zerstört unsere ganze Kindheit, habt ihr uns geraubt. Gott, unser Leben und so weiter, will uns beeinflussen, damit wir dem glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat und Gott weiß, was gut ist. Acht auf die Zeichen der Zeit. Glaub an die Verheißungen Gottes, nicht nur auf die Warnungen, sondern auf die Verheißungen. Wenn du tust das und das und das und das, dann werde ich dies und dies in deinem Leben bewirken. So wie die Verheißungen wahr sind, so sind auch die Warnungen Gottes wahr. Die sind beide wahr, die gehören zusammen. Das besondere Charaktermerkmal der Jünger Jesu war damals ihr Engagement, dass sie alles verlassen haben, die sind Jesus nachgefolgt und so weiter und sie haben die Kosten überschlagen und sie haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Und Jesus sagt noch einmal mehr und mehr, Lukas Kapitel 14, Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Und in Vers 33 sagt er weiter, und so jemand unter euch, der nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wir sind aufgefordert, loszulassen, loszusagen. Und du nimmst in den Himmel nichts mit, nur nebenbei. Viele Mitglieder einer Gemeinde oder Gottesdienstbesucher sind keine Jünger Jesu. Entschuldigt, dass ich das so sage und so denke. Jesus hat seine Leute gewarnt vor geistlicher Verführung. Seht zu, dass euch niemand verführt, Matthäus 24. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden viele von euch verführen. Verführung ist so gefährlich und Jesus warnt uns vor Verführung. Denkt nicht, ich kann alles mitmachen und noch den Himmel dazu mitkassieren. Wenn Jesus nicht ständig bei uns ist, liebe Geschwister und Freunde, dann werden wir verführt, da wird uns das vorgemacht, da werden wir betrogen. Verführung ist, wenn wir vom Ziel abgelenkt werden, von der Hauptsache, und dass wir aus der Hauptsache Nebensache machen nachher. Verführt wird man durch Nebensächlichkeiten, man wird verstrickt, verwickelt in etwas, in so Bananen. Letäten, in Belanglosigkeiten und Kleinigkeiten. Und da beschäftigt man sich mit Haartracht, mit Kleidung, mit Feiertage, mit Israel, mit den Nationen, was weiß ich alles. Lauter Blödsinn. Da beschäftigt der Teufel uns so und dann streiten sich die Christen und zanken sich, wer hat hier recht. Satan vollbringt auch viele natürliche und übernatürliche Zeichen. Ja, sogar Feuer vom Himmel fallen bei einem Antichristen, das steht in der Bibel. Er ist ja noch der Engel des Lichts. Du kannst nicht alles leichtfertig akzeptieren. Ja, das klingt biblisch, das klingt christlich, das ist ja charismatisch, das ist pfingstlich, wie auch immer. Man wird verführt. Sobald der Mensch die Wahrheit ignoriert oder ablehnt, gibt Gott ihnen kräftige Irrtümer. So steht in meiner Bibel. Und er wird bereitwillig, dieser Mensch, dass er alles übernimmt, egal ob es falsch oder richtig ist. Das klingt ja biblisch. Das klingt ja göttlich. Steht ja in der Bibel. Ja, menschlich, ja, humanistisch, sozialistisch, wie auch immer, kirchlich. Wer die Wahrheit nicht annimmt, der bekommt Verblendung. So steht in meiner Bibel. Heute gibt es so viele pseudochristlichen Kulte, die in eine falsche Richtung gehen. Die sind 99% richtig, aber dann ist irgendwo ein Haken drin. Halte ich an die Bibel, das Wort Gottes, das ist Logos, das geschriebene Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, das ist Logos gemeint, nicht Rema, werden nicht vergehen. Achte selbst auf die kleinsten Lebewesen, die in deiner Gegend sind und so weiter, die da rumschwirren, dich ablenken, die dich faszinieren. Ja, so liebe Geschwister, liebe Freunde, nette, liebe Menschen. Der Teufel arrangiert nette Leute in deiner Umgebung, damit du verführt wirst. Aber hör auf die Warnungen. Ich habe diese Warnungen hinausposaunt, Bekenntnis und so weiter, in einer Nachricht, ja, die du irgendwo hörst. Achte darauf, auf die Zeichen der Zeit. Es ist Endzeit, es ist Letztzeit. Irgendwo war jemand in seinem Haus und die haben zwei kleine Katzen gehabt und diese Katzen nachts mittendrin um Mitternacht machen sie so Lärm, das Ehepaar steht auf und versucht die Kätzchen zu beruhigen, aber die lassen sich nicht beruhigen, aber die sind aufgestanden, sind wach gewesen und was ist passiert? Da kam eine Flut vorbei und wohl ihnen, dass die Kätzchen sie geweckt haben, da sind sie schnell rausgerast, sie haben gehört, das Wasser schon steigt und so weiter und das Haus fällt bald ein. Das war hier jetzt in Italien vor kurzem, stand in der Zeitung. Katzen waren sogar Menschen. Sogar ein Esel hat diesen Biliam gewarnt. Geh nicht! Und der Esel hat sich gesträubt. Und hier, das Haus wurde in Italien da bewahrt von diesen Kätzchen. Ich stand in einer norditalienischen Zeitung hier und Campo Ligure, das Haus stürzte ein, aber diese Leute verdanken ihr Leben den zwei Kätzchen, dass sie geweckt worden sind. Sogar Tiere können Menschen warnen, wohl uns, wenn wir auf Tiere achten. Auch die Tiere sind dem Himmel viel näher, die haben keinen Sündenfall mitgemacht und dergleichen. Die sehen ihren Engel noch, so wie die kleinen Kinder. Verlass dich nicht auf den Warntag, dass die Sirenen nicht warnen. Wir haben jetzt vor kurzem so einen Warntag hier in Deutschland gehabt, da gingen die Sirenen gar nicht an. Also ich habe extra Leute arrangiert, wir wollen Sirenen hören, kommt auf den Balkon und ich warte um die Zeit, wo die Sirenen heulen und sollten hier in Berlin. Und da lief keine einzige Sirene. Da haben sie irgendwo abgestellt gehabt, statt dass sie angestellt hätten. Also so wichtig, dass wir auf Gottes Sirenen hören. Nicht auf die Sirenen von unserem Bürgermeister oder von Bundeskanzler oder von wem auch immer. Wenn die warnen, ist alles schon zu spät, da ist der Zug schon abgefahren. Wir sollen auf die Warnungen unseres Herzens hören. Jetzt ist Zeit, jetzt kriselt es. In der Bibel heißt es, ja, wenn Gott uns warnt, gedenke, wovon du gefallen bist, du buße und so weiter, tut wieder die ersten Werke der Liebe und so weiter. Sonst werde ich kommen und den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Tu Buße, bekehr dich. So waren Gott die Gemeinde in Kleinasien, die sieben Gemeinden. Gott hat die Menschen gewarnt, bevor es zu spät war, bevor das Gericht kam. Gott warnt immer rechtzeitig, dass du noch deine Sachen packen kannst und abhauen kannst, dich in Sicherheit bringen kannst. Judas Ischariot wurde gewarnt, als Jesus hier das Abendmahl feierte. Pass auf, was kommt, weh den Menschen, durch den das alles geschieht. In den Sinn schreiben. Wenn ihr nicht umkehrt, werde ich den Leuchter von eurer Stätte stoßen. Heute gibt es in Kleinasien keine einzige christliche Gemeinde. Es gibt Gemeinden, aber nur bei den Ausländern, aber nicht bei den Türken. Da gibt es keine Gemeinde in Kleinasien, in der Türkei. Viele Christen kennen den wahren Jesus nicht mehr. Gott hat sie gewarnt. Und Martin Luther hat einmal über Deutschland geweissagt, wenn Deutschland nicht Buße tut, wenn Deutschland nicht umkehrt, da wird man fragen, wo ist Deutschland gewesen? Wo war Deutschland denn? Er hat erleuchtet, so wie bei den 7 Gemeinden in Kleinasien. Keine einzige Gemeinde, ganz Nordafrika. Dort gab es bis Karthago blühende Gemeinden. Aber da gibt es keine Gemeinden mehr. Außer Ausländer, bei den Amerikanern, in den Hotels versammeln sich, aber nicht in Kirchen. Und wenn sie in den Kirchen sind, dann sind das nur noch Orthodoxe. Denkt drüber nach. Wenn Gott uns warnt, dann hat er seine Berechtigung. Und zwar immer. Seine Warnungen stets fest und so weiter. Gott rüttelt dann an den Leuten und sagt, wach auf. Im Psalm 81, Vers 9 und folgende Verse, da heißt es, hört mein Volk, ich will euch warnen, Israel, wenn du mir gehorchst, ich will dein Herr, dein Gott sein, ich will für dich sorgen. Und dann heißt es weiter, ihr sollt keinen fremden Göttern nachfolgen. Eine Warnung, mach ernst mit Gott in deinem persönlichen Leben, sei kein Götzendiener, wer auf Nummer sicher geht und so weiter und sich warnen lässt, der erspart sich eine Menge Ärger. Hör auf deine innere Stimme. Du hörst diese innere Stimme und er schreibt nicht diesen Vertrag. Geh nicht mit diesen Menschen. Hab mit diesen Menschen nichts zu tun. Oder kauf das Auto nicht. Oder was weiß ich das? Es gibt so viele Warnungen, wo Gott zu unserem Herzen spricht. Sei ehrlich oder lass los dies und jenes. Tu das, was der Heilige Geist deinem Herzen sagt. Gott spricht zu uns. Nicht vom Himmel, aber zu unserem Herzen. Geh auf Nummer sicher. Sieh das gelbe Licht, überfahre die gelbe Lichter nicht. Weißt du, so viele überfahren die gelben Lichter und dann wundern sie sich, wenn es plötzlich knallt. Warum hat Gott es zugelassen? Frag dich lieber, warum habe ich was fahren? Warum war ich nicht beachtet? Warum habe ich noch zusätzlich aufs Gas gedrückt? Wir müssen, keine Angst hassen sein. Nein, das müssen wir nicht. Oder besonders übervorsichtig, aber wir müssen aufpassen. Ich habe schon so oft in meinem Leben erlebt, plötzlich aus dem heiteren Himmel sagt eine Stimme zu mir, fahr links, obwohl ich geradeaus fahren will. Aber zuerst mal denke ich, also das ist Spinnerei, das ist eine Einbildung, ich soll links fahren, dann fahre ich links. Und was ist passiert? Geradeaus in der Zeit, wo ich dort geradeaus gefahren wäre, da wäre mir einer reingerast. Das habe ich ja später gemerkt, als es passierte, als ich dann diesen Winkel umfuhr. Manchmal sagt der Heilige Geist, umfahre die Philister, umfahre die Sünde, umfahre die schlechten Menschen, umfahre. Wir müssen einfach nur im Willen Gottes sein, bleiben und seinen Auftrag erfüllen, den Willen Gottes für unser Leben erkennen und manchmal suchen, Herr, was soll ich tun? Sensibel sein auf Gott, das ist A und O. Und Gott setzt einfach voraus, dass wir gehorsam sind, dass wir im Gebet ständig sind, dass wir mit Gott ständig verbunden sind. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, also nicht nur Bibelworte, sondern die Stimme des Heiligen Geistes, der ist der kluge Baumeister, der hat sein Haus auf dem Felsen gebaut. Weißt du, so viele Christen beschimpfen andere, richten andere, verdammen andere, unterstellen alles Mögliche den anderen. Jesus lehrt in der Bergpredigt, lies mal die Bergpredigt und lass die Bergpredigt zu dir selber sprechen, nicht zu den anderen. Die meisten Leute lesen sie für Tante Marie, für den Ludwig oder für den Karl oder für den Fritzchen und so weiter. Nein, lies die Bibel für dich selber. Und in der Bergpredigt zum Beispiel, da heißt es ganz am Anfang von dem Neuen Testament, Jesus lehrte, Frauen nicht begehrlich anzusehen, sich nicht scheiden zu lassen, lehrt, aufrichtig zu sein und ehrlich zu sein. Und wenn einer dich auf eine Wange haut, biete auch die andere Wange. Das alles steht in der Bergpredigt drin. Und Jesus lehrt, den Feind zu lieben, nicht zu heucheln. Und nicht zu meinen, ich muss immer besser stehen wie der andere. Stolz und Arroganz und Einbildung. Nicht nach irdischen Schätzen zu sammeln und zu trachten. Das ist, was Jesus lehrt. Und wir sollen nicht irdisch, sondern geistlich gesinnt sein. Und das ist die Nachfolge Jesu. Die Bergpredigt ist sein Programm, dieser schmale Weg. Da kann ich nicht alles mitmachen, da kann ich überall dabei sein. Ich muss mich entscheiden, das oder dies. Was fördert mich, was bringt mich weiter? Wir müssen uns entscheiden zwischen dem leichten und dem schweren Weg. Nur nebenbei. Und das ist, was mir auf dem Herzen liegt. Lass dich warten. Das ist so simpel. Du musst dich entscheiden zwischen leichten und schweren Weg. Und in der Bergpredigt wird uns der schwere Weg gezeigt. Der schwere Weg ist der bessere Weg, auf dem Felsen das Haus zu bauen. Ein echter Christ wählt immer den schweren Weg, den Kreuzesweg, den schmalen Weg. Einfache Wege sind Wege vom Teufel. Der Teufel ist ein bequemer, easy life, alles leicht und so weiter, alles ganz schnell. Aber Gottes Wege sind schwere Wege manchmal, und diese Wege sind, die bringen uns zum Ziel. Als ich Geschichte studiert habe und mich mit der Geschichte beschäftigt habe, habe ich von diesem Herakles gelesen, und er musste sich entscheiden, welchen Weg er will. Er stand am Scheideweg, will er den leichten, den genussvollen Weg oder den verwerflichen Weg, oder will er den beschwerlichen Weg der Tugend annehmen? Welchen Weg will er gehen? Denn der leichte Weg, der sieht zuerst aus, das bringt mich Glückseligkeit, aber es war eine Gaukelei für ihn, und er hat sich überlegt, das kann nicht wahr sein. In der Geschichte von Herakles ist dann die Frau Laster und die Frau Tugend, diese zwei Kräfte wirken in ihm. Frau Laster, diese Glückseligkeit durch Laster, von den Göttern verstoßen und so weiter, versucht, den üblen, leichten Weg zu gehen, den breiten Weg stellen. In der Bibel haben wir das her. Und da ist die Frau Tugend in der Geschichte. Weißt du, die Heiden haben auch wahre Geschichten. Und wir sollten an diese Heiden nicht nur, ach, das sind ja Heiden. Da sind Wahrheiten drin, was die Völker uns erzählen. Und die Frau Tugend, ja, Schönes und Gutes geben die Götter nur dem, der sich bemüht, heißt es dann dort in dieser Legende. Der fleißig ist, der sich einsetzt, der sich aufopfert, der verzichtet. Beide Weiber reden miteinander, die Tugend und der Laster reden miteinander. Und Herakles entscheidet sich, den schmalen Weg zu gehen, den moralischen Weg zu gehen, den Weg, das ihn ans Ziel bringt. Überlegt sich, welches Weg bringt mich ans Ziel. Und ich verzichte auf weitere Parallelen hier gerade, aber ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden, der schwere Weg ist Gottes Weg. Der schwere Weg ist Gottes Weg. Und es sei nicht nur nebenbei angemerkt, beide weisen auf Vergänglichkeit hin, Ruhm ist nichtig, alles ist vergänglich, Laster wie Tugend. Und der eine hat Vergänglichkeit von der menschlichen Sicht aus gesehen und der andere von der göttlichen Sicht aus gesehen. Und wem möchten wir gefallen, den Menschen oder Gott? Und das ist die große Frage. Das Normale, auch Tugendhafte, ja, wird auch nur kurze Zeit und es wird vergessen. Aber wohl uns, wenn wir so handeln wie dieser Herakles, dass wir von Gott anerkannt werden. Dies ist mein lieber Sohn, auf den ich wohlgefallen habe. Hör mal, Jesus, nach seiner Taufe, als er sich taufen lässt. Bei Gott wird er nicht vergessen. Und ich denke nur, auch im Zuge der Auferstehung, da wird man Gemeinschaft mit Gott haben, ewiges Leben haben, bei Gott bleiben. Und Jesus warnt uns vor falschen Propheten, vor diesen reißenden Wölfen. Easy life, schönes Leben, leere Versprechungen und nichts dahinter. Ja, Jesus warnt uns vor diesen Propheten und Predigern in Schafskleidern, aber innerlich sind sie auch reißende Wölfe. Und er sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, an ihren Früchten. Trauben findet man nicht, und dann lese ich weiter hier in der Bergpredigt, Trauben findet man nicht an Dornstrauch, und Feigen findet man nicht an Disteln. Frucht findet man nicht bei stachligen Menschen, so Igelmenschen, ja, die nur abwehren und so weiter. Lukas Kapitel 6, Vers 43. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor. Ein Böser bringt Böses hervor, weil innen drin Böses. Und die Frage ist, was ist in unserem Herzen drin? Der Heilige Geist mahnt uns, der Herr spricht uns immer wieder. Und der Herr will uns was sagen, wir sollten hören. So kann es nicht weitermachen, da muss sich was verändern. Wer die Bergpredigt hört und entsprechend handelt, der baut auf eine solide Basis. Nur wer die Bergpredigt hört, das ist das neue Gebot des Herrn Jesus. Die Basis ist gut, weil es Lebensstürmen standhält. Es besteht, egal was er kommt. Der das im Tal gebaut hat, dieser dumme Baumeister, der nur schnell sein Häuschen aufgezimmert hat. Weißt du, du sollst nicht im Tal bauen. Du sollst auf dem Berg bauen, in Sicherheit bauen, denn es könnte eine Flut kommen. Ich bin in Israel und da steht mittendrin in der Wüste, Baden verboten. Dann lasse ich den Bus anhalten mit für meine Gruppe. So was Blödes, Baden verboten, mitten in der Wüste. Dann sage ich, seid die Juden so dumm, dass ihr solche Schilder aufstellt, mitten in der Wüste, Baden verboten. Dann sagt der Reiseleiter oder der uns da begleitet hat, ja, wissen Sie, wenn es mal regnet, die Erde saugt nicht das Wasser ab, da gibt es Sturzfluten. Und wer hier im Wasser ist, der wird mitgerissen. Sturzfluten. Weißt du, es kann jahrelang, wochenlang, monatelang ruhig sein, alles friedlich. Aber dann plötzlich kommt das Verderben über Nacht. So plötzlich, so wie jetzt in Norditalien, weißt du, wie es passiert ist, in Frankreich und in Spanien, nach diesen großen Regengüssen, da ist alles mitgerissen worden. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Und da sieht man, ja, wie die Leute gebaut haben. Es ist so wichtig, dass wir nicht auf Sand bauen, nicht schön mit Blick zum Meer und plötzlich wird man mitgerissen. Basis ist so wichtig. Wir sollen den Lebensstürmen trotzen, wir sollen widerstehen, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und ich weiß, als wir die große Kirche übernommen haben, da hat es zuerst überall reingeregnet, das waren Ruinen. Und das Erste, was ich gemacht habe, zuerst das Dach gedeckt. Es hat 400.000 Euro gekostet, das Dach zu decken, nur das ganze Gebälk anders neu zu machen. Das hat so viel Geld gekostet. Aber damit fing es an. Was nützt es, wenn ich unten renoviere alles und unten alles schön mache und es regnet immer noch rein? Und es ist so wichtig, fang bei der Hauptsache an in deinem Leben. Ja, dass das Haus richtig gedeckt ist, dass du wirklich, ja, unter dem Schutz des Höchsten bist. Wohl dem Menschen, der unter dem Schutz des Höchsten ist. So wie kein Regen in ein ungedecktes Haus rein, also Regen in ein ungedecktes Haus reinfällt. Wir müssen zuerst mal da sorgen. Ich weiß auch, als wir die Kirche übernommen haben, Geschwister, die am Anfang dabei waren, die können erzählen, überall aber Eimer hingestellt, weil es durchgetropft hat, durchgeregnet hat. Aber zuerst mal muss man das Dach decken. Wir müssen am Dach oben anfangen, am Kopf anfangen. Es ist so wichtig, dass wir zuerst mal in Gedanken anfangen, in unsere Seele anfangen, nicht irgendwo ringsherum schön zu machen. Das hätten wir auch machen können, aber zuerst mal war das Dach dran. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir bei dem Wichtigsten anfangen dürfen, am Dach, an dem ganzen Gebälk, an deinen Geboten. Wer unter dem Schutz des Höchsten, des lebendigen Gottes lebt, der hat gut gebaut. Egal, was draußen für ein Wetter ist, lieber Gott, ich danke dir, dass du unseren Verstand gegeben hast. Und wir sollten mit unserem Verstand haushalten, unseren Verstand einsetzen, unseren Verstand gebrauchen. Ich danke dir dafür, dass du uns lehrst, die simplen Wahrheiten des Lebens bei dem Wichtigsten anzufangen. Und dann können wir alles andere so mit links erledigen und so einfach abhaken, wenn wir zuerst mal das Wichtigste gemacht haben. Und lieber Gott, zeig meinen Geschwistern, meinen Freunden, die auch jetzt diese Predigt gehört haben, dass sie bei dem Wichtigsten anfangen, die Warnungen Gottes wahrnehmen und darauf reagieren und sich darauf einstellen. Ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen, hilf ihnen. Amen.